Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Wir sind in der Predigtreihe, die wir genannt haben, was Liebe zu dir spricht, und wir schauen uns Karfreitag miteinander an, einen ganz herrlichen und wunderbaren Tag für uns in unserem Leben, weil Jesus Großartiges vollbracht hat für uns, aber ein sehr, sehr furchtbarer Tag im Leben von Jesus. Und heute gehen wir mal so ein bisschen ins Detail von dem, was dort so passiert ist. Aber wir haben so einen Blick auf diese letzten Worte am Kreuz, man nennt sie auch die 7 letzten Worte am Kreuz. Wir alle wissen, es sind nicht seine letzten Worte, weil Jesus lebt und er ist unter uns hier und er spricht heute und ist nicht tot geblieben. Aber diese Worte, diese letzten Worte am Kreuz sind tatsächlich Worte, die er für uns gesprochen hat. Und auch heute wollen wir uns so ein Wort anschauen. Wir haben vor 2 Wochen darüber geredet, dass er gesagt hat, Vater, vergib. Und es ist eine kraftvolle Predigt darüber, wie du die Vergebung Gottes über deine Sünden empfangen kannst. Letzte Woche haben wir darüber unterhalten im Lokschuppen, dass Jesus, war das letzte Woche? Nee, habe ich letzte Woche gepredigt? Ja, ich bin, ihr merkt. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und heute wollen wir uns anschauen aus Johannes 19, Vers 28. Ja, manche Wochen kennt ihr doch, die sind so ein bisschen länger als andere. Die waren ein bisschen länger. Kommt, ich bete noch und dann gehen wir ins Wort Gottes. Jesus, ich preise dich über dein herrliches Wort und ich bete so, dass es in unser Herz fällt und aufgeht und wir wunderbar dadurch berührt werden, Herr Jesus. Und wir wirklich verstehen, wie du es mit uns meinst und was du heute meinst und jeder von uns so eine Berührung bekommt deines Geistes. Amen. Okay, Johannes 19, ab Vers 28. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Vers 30 lesen wir dann noch, dass Jesus das getrunken hat. So, das ist heute das Wort, über das wir uns miteinander unterhalten wollen, dass Jesus sagt, ich habe Durst. Ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher in meiner Bibel immer diese Textstelle gelesen habe und so die Geschichte von Jesus am Kreuz Karfreitag. Und in meiner Bibel stand, dass sie ihm Essig zu trinken gab. Und ich dachte immer, diese Schweine, so, ne? Erst tun sie ihm das an und sie foltern ihn und wie mies, jetzt geben sie ihm noch Essig, so, ne? Wer von euch kennt diesen Gedanken, so, ne, voll mies, so. Mir gefällt diese Übersetzung, die wir hier zusammenlesen, da steht Weinessig, das ist tatsächlich ein Getränk damals gewesen. Es war das Getränk von der römischen Legion, in Griechenland hat man das auch getrunken, es war bekannt unter dem Namen Posca, es war alt gewordener Wein. Der war zu Essig geworden und den haben sie mit Kräutern und Wasser vermischt, einfach damit das Wasser der damaligen Zeit erträglicher war, weil das hat nicht so geschmeckt wie unser Wasser aus dem Hahn. Das war voll die Brühe und damit das so ein bisschen leckerer ist, haben sie dort Essig reingekippt. Also es ist nicht eine weitere Form, ihn zu foltern, sondern eigentlich etwas sehr Nettes. Sie geben ihm etwas zu trinken, weil er gesagt hat, ich habe Durst. So, pass auf, aber diese Worte Jesu am Kreuz sind nicht einfach nur Worte, die er für sich gesprochen hat, sondern es bedeutet etwas für dich. Okay, und das werden wir heute so miteinander herausfinden, was das genau bedeutet, weil es ist viel mehr als einfach nur, ich habe Durst. Ich habe euch mal einen anderen Bibelvers mitgebracht, aus Markus 15. Weil wir sehen, 6 Stunden vorher, also Jesus hängt jetzt gerade seit 6 Stunden am Kreuz, und 6 Stunden vorher passiert das hier. Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war, aber er nahm ihn nicht. Okay, ich bin fest davon überzeugt, Jesus hatte 6 Stunden vorher auch schon Durst. Weil wenn du diese ganze Szenerie so und die ganze Geschichte so ein bisschen im Blick hast, er ist gerade schon durch die Hölle gegangen. Er hatte sicherlich 6 Stunden vorher schon Durst gehabt. Aber er nahm Wein mit Myrrhe nicht, einfach nicht, weil er mochte, was in dem Wein war, nämlich die Myrrhe. So, wir machen mal einen ganz kurzen Ausflug, ja? Myrrhe war zur damaligen Zeit ein Betäubungsmittel. Es wurde so benutzt. Die hatten ja keine Narkotika, die hatten ja kein Morphium und so. Und die römischen Soldaten wollten ihm Wein mit Myrrhe geben, einfach damit seine Schmerzen gelindert sind. Jetzt könntest du denken, Mensch, das ist ja nett von den römischen Soldaten, da so an Jesus zu denken. Da haben die überhaupt gar nicht bei an Jesus gedacht. Die haben an sich selbst gedacht, weil ihre Aufgabe war es jetzt so lange bei den Gekreuzigten zu stehen, bis sie tot waren. Und diese Zeit war manchmal Stunden und sogar Tage. Und die Gekreuzigten schrien Todesschmerzen und sie wollten einfach diese Schreie nicht ertragen. Und deshalb betäubten sie die Gekreuzigten. So, Jesus wollte das nun nicht. Warum nicht? Weil er wollte die volle Wucht von dem erfahren, was es bedeutet, unsere Sünden zu tragen. Okay, Jesus wollte die ganzen Schmerzen tragen und er wollte genau wissen, was es bedeutet, deine Sünden zu tragen. Noch was ganz Cooles, als die heiligen drei Könige, ist ja Quatsch, diese Weisen aus dem Morgenland zu Jesus kamen, als er ein Kind war, brachten sie drei Geschenke mit. Einmal Gold als prophetisches Zeichen, dass er König sein wird. Einmal Weihrauch als prophetisches Zeichen, dass er ein Priester sein wird. Und einmal Myrrhe als prophetisches Zeichen dafür, dass er einen furchtbar schmerzhaften Tod sterben wird. Okay, das hat es mit diesen Geschenken auf sich. So, Jesus jedenfalls sagt hier, hey, ich will das nicht. 6 Stunden später nun sagt er, ich habe Durst. Okay, ein Wort Gottes für dich und für mich und wir werden jetzt eine Menge über Jesus lernen und was er für uns getan hat, über uns und über unseren Nächsten. Okay, ein paar Gründe, warum Jesus gesagt hat, ich habe Durst. Der allererste Grund ist der offensichtliche Grund. Es sollte zeigen, Jesus ist der versprochene Retter. Okay, das ist das Offensichtliche, was wir aus diesem Text lernen, weil hier heißt es in Vers 28, und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Okay, du musst verstehen, dass die Menschen im ersten Jahrhundert, die allerersten Christen, die hatten kein Neues Testament. Okay, ihre Bibel war das Alte Testament. Und was Jesus nun immer wieder getan hat, er hat all diese über 380 Prophetien des Alten Testamentes erfüllt, um den Leuten zu sagen, hey, ich bin der Messias, ich bin der Retter, von dem all die Propheten schon immer wieder gesprochen haben. Ich bin der, der kommen wird, um euch zu retten. Okay, und Jesus hat diese ganzen Prophetien erfüllt. Vieles davon hatte er auch zum Beispiel gar nicht in seiner eigenen Hand, dass er in Bethlehem geboren wird. So, ne? Das wurde vorhergesagt, dass er in Nazareth aufwachsen wird. Es wurde vorhergesagt, dass er Zeichen und Wunder tun wird, dass er Tote auferwecken wird. Es wurde vorhergesagt, dass man um seine Klamotten spielen wird. Es wurde vorhergesagt, das hier wurde vorhergesagt im Psalm 69, sie gab mir Essig zu trinken. Okay, es wurde vorhergesagt, dass er an einem Holz hängen sterben wird. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Bibelstelle, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So, ne, das ist besonders interessant, weil das prophezeit wurde viele Jahre bevor die Römer die Kreuzigung erfunden haben. Okay, und all diese Dinge tut Jesus nun, um den Leuten zu zeigen, hey, ich bin der, auf den alle gewartet haben. Ich bin der von Gott geschickte Messias. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, warum Jesus sagt, ich habe Durst. Aber es ist wirklich nur der offensichtlichste Grund. Weil wisst ihr, es ist extrem seltsam, dass Jesus sagt, ich habe Durst. Also sicherlich hat er gesagt, weil er Durst hatte. Ja, wie gesagt, es war ein furchtbarer Tag bisher. Aber dass er sagt, dass er Durst hat, ist seltsam. Weil, wenn wir jetzt mal ganz kurz daran denken, was bisher alles passiert ist. Jesus wurde verraten und dann festgenommen. So, dann haben sie ihn mit Stöckern verprügelt und haben gesagt, hey, wenn du wirklich ein Prophet bist, dann sag, wer hat dich geschlagen? Und wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Nichts. Dann reißen sie ihm den Bart raus. Wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Nichts. Okay, sie schlagen ihn mit Fäusten ins Gesicht. Jesus sagt nichts. Ja, sie geißeln ihn. Ganz kurz, das ist richtig übel. Okay, eine Geißel ist eine Peitsche bestehend aus 9 Striemen und an den Enden der Geißel sind so kleine Eisenhaken. Und er hat 39 Geißelschläge bekommen. Okay, A9 Striemen mit Hack. Jesus hat 351 Wunden am Rücken gehabt. Als sie damit fertig waren, war sein Rücken rohes Fleisch. Und Jesus sagt nichts. Sie haben ihm die Dornkrone aufgesetzt Er sagt nichts. Sie hämmern ihn fette Nägel durch Hände und Füße und Jesus sagt nichts. Und jetzt hängt er am Kreuz und plötzlich sagt er, ich habe Durst. Ich meine, versteht ihr? Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass er auf einmal über seinen Durst spricht. Weil ich würde so gerne sagen, Herr Jesus, okay, ich verstehe, dass du Durst hast, sicherlich hast du Durst. Aber hattest du nicht schon andere Probleme im Laufe des Tages? So, ne? Waren da nicht noch andere Sachen irgendwie, die du hättest kommentieren können? Warum sprichst du auf einmal über deinen Durst? Das ist so seltsam, dass wir alle miteinander hart davon ausgehen müssen, dass er nicht Durst meint. Dass er zwar Durst sagt, aber dass er eigentlich kein physisches Problem mehr hatte. Okay, wie gesagt, alles, was Jesus gesagt hat, hat er für dich gesagt. Er sagt nicht einfach nur, ich habe Durst, um dich wissen zu lassen, dass er physisch durstig war. Sondern schau mal, und das ist der zweite Grund, warum Jesus sagt, ich habe Durst. Jesus war durstig nach Gott. Okay, der Durst von Jesus am Kreuz war ein Durst nach Gott. Durst ist im Alten Testament extrem oft ein Bild dafür, dass eine geistliche Trennung beschrieben wird. Eine geistliche Distanz zu Gott und auch den geistlichen Tod. Ich habe euch mal einen sehr bekannten Bibelvers mitgebracht, der genau das so beschreibt. Im Psalm 42, da heißt es, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich wieder vor ihn treten? Weißt du, Durst meint in der Bibel immer wieder diese Sehnsucht nach Gott. Okay, ich habe Durst, bedeutet Gott, ich will dich. Pass auf, du musst jetzt Folgendes verstehen. Und das ist ganz wichtig. Jesus ist nicht einfach nur ans Kreuz gegangen und und wurde für dich gefoltert. Und Jesus ist auch nicht einfach nur für dich am Kreuz gestorben. Wichtige Sachen. Er wurde gefoltert für deine Heilung, er ist gestorben für deine Sünden. Das ist richtig wichtig. Aber weißt du was? Jeder andere Mensch hätte das auch tun können. Jeder andere Mensch hätte auch für dich sein Leben geben können. Was du verstehen musst ist, am Kreuz hat Jesus nicht nur Leid erfahren, sondern er hat die vollkommene Trennung von seinem Vater erlebt. Okay? Jesus wurde abgeschnitten von dem, was ihm Leben gab. Jesus ist durstig am Kreuz, weil er getrennt wurde von der Quelle des Lebens. Er stirbt am Kreuz einen geistlichen Tod. Er erfährt dort in diesem Moment am Kreuz, was es bedeutet, eine Ewigkeit getrennt zu sein von seinem Vater. Eine vollkommen abgeschnitten sein von Gott, dem Vater. Bis die nächste Woche reden wir darüber, dass Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, was interessant ist an diesen einfachen Versen, an diesem einfachen Satz, den Jesus da sagt? Es ist das allererste Mal, dass er seinen Vater mein Gott nennt. Weil da war keine Beziehung mehr. Da war keine Intimität mehr. Da war nicht mehr mein Vater, warum hast du mich verlassen? Plötzlich war Gott und Jesus, sie waren absolut vollkommen voneinander getrennt. Jesus erlebt dort in diesem Moment, ich habe Durst, was es bedeutet, in der Hölle zu sein. Getrennt zu sein von Gott. Nicht mehr diese Verbindung zu ihm zu haben. Und er hängt am Kreuz und sagt, ich sehne mich nach dir. Ich habe Durst. Dieses, hey, wie ein Hirsch mit lechzt nach frischem Wasser, so sehr sehne ich mich nach dir. Wann werde ich wieder bei dir sein? Wann werde ich wieder in deine Gegenwart treten können? Das ist, was Jesus hier für uns erlebt. Er wurde komplett abgeschnitten vom Vater. Damit du nie wieder durstig sein musst. Damit du nicht abgeschnitten und getrennt vom Vater leben musst. Und sein Durst, das wisst ihr, diese Geißel und die Nägel und die Peitschen und die Dornkronen und all diese Dinge, Jesus würde sagen, hey, das waren Mückenstiche verglichen zu dem, was ich hier erlebt habe. Der mir Leben gegeben hat, war plötzlich nicht mehr da. Ich war verlassen. Schaut mal, der Prophet Nahum sagt das hier. Wer kann seinem, also Gottes Zornesausbruch standhalten? Wer kann vor seinem brennenden Ärger bestehen? Und Jesus stand mitten in diesem Zorn Gottes für uns. Er wurde getrennt von seinem Vater. Und er hängt am Kreuz und sagt, hey, ich habe diese Sehnsucht, ich sehne mich nach Gott. Es ist ein tiefes Sehnen in mir. Ein tiefer Durst danach, Gott wieder neu zu berühren und in dieser Beziehung zu ihm zu sein. Okay, diese Worte, ich habe Durst, sind Worte für uns. Okay, jetzt heißt, wir machen mal jetzt so einen Schwenker. Was bedeutet das für uns und unser Leben? Du musst absolut das hier wissen. Auch ich habe geistlichen Durst. Die alles synonyme Sätze sind für ich habe geistlichen Durst. Okay, ich bin unerfüllt, bedeutet ich bin durstig geistlich. Ich bin von meinem Leben gelangweilt. Ich bin frustriert. Es muss mehr im Leben geben als das hier. Ich hänge an seinen Fahnen. Ich will das Handtuch werfen. Ich bin unausgefüllt. Mein Leben fehlt es an Bedeutung. Ich habe nicht gefunden, wonach ich suche. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Da muss es mehr geben vom Leben. Alles Sätze für den einen selben Satz. Ich habe geistlichen Durst. Okay, und du musst das wissen. Du bist durstig nach Gott. Und wir alle nun rennen rum auf dieser Erde in dem Versuch, diesen Durst zu stillen. Ich habe dir mal einen Vers mitgebracht, den habe ich diese Woche irgendwie das allererste Mal in diesem Kontext so richtig verstanden, in Amos 8, und der spricht so in unsere Zeit hinein. Schaut mal. Da heißt es, die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke. Aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. Die Menschen werden in alle Himmelsrichtungen aufbrechen und das Wort des Herrn suchen. Sie werden hierhin und dorthin laufen, doch sie werden es nicht finden. Okay, sie werden es überall probieren. Sie laufen hierhin, dorthin, auf der Suche, dass dieser Durst gestillt wird, aber sie finden es nicht. Und jetzt schau mal, schöne Mädchen und attraktive junge Männer werden an jenem Tag vor Durst nach dem Wort des Herrn zusammenbrechen. Ey, dieser Satz ist so kraftvoll, weil er uns so beschreibt, wie diese Welt gerade tickt. Ne, so schöne Menschen, von außen absolut haben sie alles, wonach diese Welt sich sehnt, aber innerlich leer. Tolle Insta-Profile, leere Leben, so, ne, besitzen eine Menge Dinge, aber innerlich am Zusammenbrechen. So immer viel Geld, eine tolle Karriere, aber diese Sehnsucht in sich, diesen Durst, nicht wissend, dass der Durst, den sie haben, ein Durst nach Gott ist. So, sie haben Durst nach Likes, nach Fame. Wir haben Durst nach Anerkennung, nach Erfolg. Nicht bedenkend, dass unser Durst auch ein Durst nach Gott ist. Okay? Ich musste so an diese Geschichte denken in Johannes 4. Die Geschichte von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen. Okay, Jakobsbrunnen, so heißt einfach der Brunnen. Und ich gebe dir mal ganz kurz ein bisschen Kontext. Der Jesus trifft diese Frau mitten in der Wüste an diesem Brunnen und ihr Leben ist total kaputt. Die ist fertig. So, das sage ich nicht, um sie zu beleidigen, das zeigt sie selber. Und die ganze Geschichte, der ganze Kontext dieser Geschichte zeigt uns, diese Frau ist sehr unzufrieden mit ihrem Leben und absolut unausgefüllt. Und Jesus fängt jetzt an, mit ihr über Durst zu sprechen. Okay, und über Wasser und über eine Quelle, und sie denkt, er redet über Wasser und über eine Quelle, aber er redet schon lange nicht mehr über Wasser und eine Quelle. Er redet über ihren geistlichen Durst. Und wir springen mal hier rein ganz kurz, ja, in Johannes 4, Vers 14. Da sagt Jesus zu dieser Frau, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Daraufhin sagt sie, bitte Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Okay, sie sagt, das ist eine großartige Idee, gib mir dieses Wasser, ich habe nämlich Durst. Okay, sie versteht nicht ganz, es geht hier nicht um ihren Durst, es geht um einen anderen Durst. Und deshalb sagt Jesus jetzt das hier. Geh und rufe deinen Mann und komme mit ihm hierher. Sagt Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagt, das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Okay, wir lesen diese Geschichte und wir denken uns, Jesus, ihr redet über Wasser, so, ihr redet über die Quelle, über Durst. Sie ist irgendwie offen, auf jeden Fall irgendwie, ne, irgendwie bereit, du siehst das so, ne, sie ist eh schon verletzt, sie ist alleine an diesem Brunnen mitten am Tag. Warum so schroff mit ihr? So, warum wechselst du das Thema? Warum redest du auf einmal über ihr kaputtes Leben? Du wirkst irgendwie gemein. Jesus ist aber nicht gemein, weil Jesus wechselt hier auch nicht das Thema. Jesus spricht weiterhin mit dieser Frau über ihren Durst. Und er zeigt ihr ganz wunderbar auf, hey, dieser Durst in deinem Leben, du denkst so, weißt du, das ist ein Durst nach Gott. Und der Grund, warum du immer wieder in eine neue Liebe hineinrennst, warum du immer wieder diese Umarmung von diesen Männern suchst, warum du immer wieder irgendwie diese Worte, ich liebe dich, hören musst, ist, weil du durstig bist nach Gott. Das erklärt Jesus dieser Frau. Und du probierst es mit diesem ersten Mann und du hast gedacht, oh, jetzt wird dieser Durst gestillt. Aber du wirst immer wieder durstig werden, weil dein Durst ist ein Durst nach Gott. Und du wurdest durstig in dieser ersten Beziehung und rennst in die zweite Beziehung. Und du dachtest, jetzt bist du ausgefüllt. Und plötzlich war da wieder dieser Durst. Und du dachtest, es ist Durst nach einem Mann, aber es war Durst nach Gott. Und du rennst in diese dritte Ehe und in die vierte Ehe und in die fünfte Ehe. Immer in dem Glauben, dass diese Liebe von Menschen dein Durst stillt. Aber dein Durst war schon immer ein Durst nach Gott. Und das ist, was er ihr hier erklärt an diesem Brunnen. Er sagt, hey, du wirst immer wieder durstig werden, bis du von dem trinkst, was ich dir gebe. Und das wird deinen Durst stillen. Ist das nicht irgendwie kraftvoll? Pass auf, jetzt fliegen wir mal rein hier in Jeremia 2. Da heißt es, entsetzt euch darüber, ihr Himmel. Zittert vor Schreck und Empörung. Das sage ich der Herr. Denn mein Volk, okay, auch wir, die wir Jesus lieb haben, hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser. Und dann haben sie sich rissige Zisterne ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Die Bibel sagt, hey, der Himmel entsetzt sich darüber. Mit anderen Worten, die Engel sind im Himmel und sie hauen mit der flachen Hand auf den Kopf. Und sie denken sich, das darf nicht wahr sein. Weil Folgendes passiert immer wieder, auch in unserem Leben, dass wir die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und zu irgendwelchen anderen Dingen gehen, in der Hoffnung, dass sie uns satt machen, dass sie unseren Durst löschen. Und der Himmel entsetzt dich. Mit anderen Worten, es darf nicht wahr sein, dass sie das macht. Das ist, was die Engel sagen, weil du versuchst, hierin glücklicher zu sein als in Gott. Du versuchst, mehr dein Herz füllen zu können mit Karriere und mit Besitztümern und mit Liebe von Menschen, anstatt dass du einfach zu Gott gibst und erlebst, wie er dein Herz sättigt mit allem, was du brauchst. Die Bibel sagt, der ganze Himmel ist darüber entsetzt, dass wir so leben. So, ne? Dass wir wirklich, wirklich immer Gott den Rücken zukehren und uns diese Zisternen hauen, die gar kein Leben haben. So, die nur unser schmutziges Wasser halten. Der Himmel ist entsetzt darüber. Und ich muss uns so fragen, hey, was sind diese Zisternen in unserem Leben? Was sind diese Dinge, mit denen wir versuchen, unseren Durst zu stillen? Worin liegt unsere Hoffnung, so Leben zu finden? Welche Wege haben wir für uns gefunden, irgendwie zu meinen, okay, das bringt mein Leben so zur Ruhe und hierin werde ich satt und hierin werde ich glücklich. Die Bibel sagt, hey, ihr habt die Quelle des Lebens verlassen. Okay, Gott ist da und er will dich sättigen in deinem Durst. Und jetzt kommt etwas richtig Hammermäßiges, weil nun taucht Jesus auf, ja? In Johannes 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu. Okay, und dasselbe ruft er uns heute zu. Und du musst wissen, er ruft es zu. Er sagt es nicht leise. Es ist nicht seine Predigerstimme leise, irgendwie mit seinen Kumpels unterhalten oder so. Seine Predigerstimme war wahrscheinlich sehr laut, die hatten keine Mikros, okay. Aber es ist nichts, was er im kleinen Kreis bespricht, sondern Jesus stellt sich hier auf und er ruft zu und es ist das Gleiche, was er uns heute zuruft. Er sagt, hey, wenn jemand Durst hat, so soll er zu mir kommen und trinken. Halleluja. Ne? Ich meine, wie viel mehr Hammer kann man sein. Jesus sagt, hey, Freunde, wenn jemand Durst hat, komm zu mir. Er steht da und ruft, komm zu mir trinken. Ich bin die Antwort. Schaut mal, ich liebe das. Mach mal einen Kreis, ein Ausrufezeichen, ein Herzchen und ein Sternchen. An soll er zu mir kommen. Er sagt nicht, hey, wenn jemand Durst hat, werde Teil einer Kirche. Er sagt auch nicht, wenn er Durst hat, besuche eine Kleingruppe. So, wenn er Durst hat, verpasse kein, weißt du, alles gute Dinge. Aber er sagt, hey, wer Durst hat, der komme zu mir. Das ist dein nächster Punkt. Nur eine Beziehung zu Gott kann diesen Durst löschen. Nur eine Beziehung zu Gott kann diesen Durst löschen. Jesus ruft dir, hey, dein Durst ist ein Durst nach mir. Dein Durst ist ein Durst nach Gott. Und deshalb diese Worte am Kreuz, ne, ich habe Durst. Hätte Jesus am Kreuz gesagt, ich liebe dich, dann wäre es nicht so kraftvoll wie ich habe Durst. Das hat viel mehr Power. Weil es erklärt dein Leben, aber es meint auch seinen Durst nach dir. Jesus ist durstig nach dir. Er ist durstig nach der Gemeinschaft mit seinem Vater, aber er sehnt sich nach dir. Sein Durst am Kreuz ist ein Verlangen danach, dass all diese Menschen, die rumrennen und irgendwie versuchen, Leben zu finden in allen möglichen Dingen, dass sie endlich kommen, dort zum Kreuz, um von ihm zu trinken, wie es in Johannes 7 gesagt hat. Er ruft uns zu, hey, wenn du Durst hast, komm zu mir. Und ich sage dir, nichts kann deinen Durst stillen wie Jesus. Alles andere auf dieser Welt wird dich immer wieder durstig lassen. Nur Jesus kann deinen Durst stillen. Und wenn du es erlebt hast, weißt du es. Du weißt es. Du weißt es. In eine Beziehung zu Jesus zu kommen, ist etwas, das ist nicht vergleichbar. Es bedeutet nicht, dass dein Leben plötzlich du ohne Probleme durchs Leben irgendwie gleitest. Aber es bedeutet, dass du bist satt. Okay, du bist angekommen. Du hast Frieden. Du bist zu Hause. So, du hast jemanden, das ist eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der verspricht, mit dir durchs Leben zu gehen. Und dein Durst ist gelöscht. Ich meine, es ist Hammer, wenn andere Menschen uns lieben, aber du wirst merken, du bist nicht abhängig von dieser Liebe, wenn du weißt, dass dein Gott dich liebt und dein Herz mit seiner Liebe gefüllt ist. Es ist nicht verkehrt, wenn andere Menschen so einen anerkennen und man Lob bekommt und das, was wir tun wollen in unserer Kirche, wir wollen uns Wertschätzung geben und loben. Aber wenn du weißt, boah, Gott ist stolz auf mich und er spricht über deinem Leben aus, hey, das hast du gut gemacht, good job, so, ne? Dann ist dein Herz voll. Alles andere wird dich immer wieder durstig werden lassen. Nur Jesus wird dein Durst stillen. Und ich will dir mal diesen letzten Punkt hier geben. Ach nee, erstmal Johannes 7 noch. Pass auf, das ist, Jesus sagt hier, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Und schaut mal, was er dann sagt. Wer an mich glaubt, der wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Mach mal einen Kreis um starker Strom. Jesus gibt dir nicht nur ein Glas Wasser zu trinken, wenn du zu ihm kommst. Okay, er gibt dir auch nicht eine Badewanne voll mit Wasser, sondern er legt dich in dich hinein, ein Strom. Okay, ist ein Strom, der nicht nur dich satt macht, sondern der Text sagt, er ist lebensspendend und er fließt aus dir heraus. Verstehst du? Damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Weißt du, weil wenn Jesus deinen Durst gestillt hat, er wird dir niemals einfach nur genug geben, damit du satt bist, sondern er macht dich zu einer überfließenden Quelle. Okay, er schenkt dir nicht nur ein bisschen Leben, sondern er schenkt dir überfließendes Leben. Er schenkt nicht nur deinen Becher, er macht ihn nicht nur voll, er macht ihn überfließend voll. Warum? Damit du nun losgehst und die Bestimmung deines Lebens lebst. Und die besteht hierin, und das ist der letzte Punkt, ich bin berufen, geistlichen Durst zu stillen. Weißt du, dass das deine Berufung ist? Das ist, wozu Jesus dich satt macht. Nicht einfach nur, damit du keinen Durst mehr hast, sondern damit du losläufst in dem Wissen, Menschen haben Durst und ich bin die Antwort auf ihren Durst. Weißt du, du bist die Antwort auf den Durst von im Leben von Menschen. Ganz kurz mal nochmal zu mich dürstet, ja? Ich habe eine Weile über diesen Satz nachgedacht und dir muss die Ironie auffallen von mich dürstet. Gott hat alles Wasser gemacht. Jeden einzelnen Tropfen Wasser hat Gott gemacht. Und doch hängt Jesus jetzt am Kreuz und er sagt, mich dürstet. So, ne? Und man hätte auch da, es gibt Wege, Jesus. So, ne? Du kannst es regnen lassen. Du kannst einfach vom Kreuz gehen und dir Trinken nehmen. Du kannst irgendwie machen, dass du keinen Durst mehr hast. Ja, du kannst das, du bist Gott. Du hast Wasser gemacht, du kannst das alles. Aber doch bittet er hier am Kreuz einen Menschen um Hilfe. Er sagt, hey, ich habe eine Not, mich dürstet. Und eine andere Person empfängt das als eine Berufung, etwas zu tun. Verstehst du? Überleg dir mal, du bist dieser Soldat, der nun das Bedürfnis Jesu am Kreuz stillen darf. Jetzt wissen wir nicht, ob der Christ war. Wahrscheinlich nicht. Aber plötzlich war da ein Typ, der konnte das Bedürfnis Jesu am Kreuz stillen. Sein Durst. Was für ein Vorrecht. Findest du nicht auch? Ist ein Vorrecht. Weißt du, dass du dieses Vorrecht hast? Jeden Tag kannst du losgehen und den Durst Jesu stillen. Weil bis heute ist er durstig. Und ich zeig dir mal hier. Wir lesen in der Bibel, am letzten Tag wird folgende Unterhaltung im Himmel stattfinden und du wirst dabei sein, das ist prophetisch. Und dann werden diese Gerechten fragen, das sind wir, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Und wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Und der König, denn das ist Jesus, wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Weißt du, ich will dich so bitten, dass du rausgehst heute in dem Wissen, hey, die Menschen sind durstig nach Jesus. Okay, und der Herr hat seinen Geist in dich hineingelegt, der ein starker Strom ist. Und deine Berufung ist es, rauszugehen und let it flow. Ja, es fließen zu lassen, in Leben von Menschen hinein. Weil du bist die Antwort auf ihren Durst. Beziehungsweise Christus in dir. Und du darfst die Menschen zu Jesus bringen und ihnen davon erzählen, wie er dein Leben satt gemacht hat, wie er dich heil gemacht hat, wie er dein Herz erfüllt hat und das weitergeben an andere. Und dazu ist, wo Gott uns beruft. Das ist unsere Berufung, den Durst der Menschen in dieser Stadt zu stillen. Und ich würde uns einfach bitten, dass wir gemeinsam ins Gebet gehen und so eine Zeit des Gebets haben, wo wir Gott heute fragen, Herr, was willst du durch dieses Wort zu mir sagen? Okay, wo sind Dinge in meinem Leben, wo ich meinen Durst stille mit anderen Dingen als mit dir? Wo ich zu den falschen Orten laufe, zu rissigen Zisternen, die das Wasser nicht halten? Und wo ich heute umkehren will und zu dir zurückkommen? Komm, wir machen mal die Augen zu und gehen gemeinsam ins Gebet. Herr Jesus, du sagst in deinem herrlichen Wort, wer Durst hat, der komme zu mir und er soll das Wasser des Lebens trinken. Und wir sollen kommen und trinken. Herr Jesus, und wir kommen jetzt und trinken. Jesus, wir sagen dir, wir haben Durst nach dir. Jesus, mich dürstet nach mehr von deiner Gegenwart in meinem Leben. Herr Jesus, ich weiß, dass hier viele Menschen sind, die geistlichen Durst haben. Eine geistliche, tiefe Sehnsucht, mehr von dir zu erfahren. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dich nun neu ausschüttest über die Herzen von jedem einzelnen Menschen hier in diesem Raum. Heiliger Geist, komm und überflute die Herzen. Werde zu einem starken Strom im Leben. Jesus, gieß deinen Geist neu über uns aus. Wir wollen dir sagen, Herr Jesus, nichts in dieser Welt kann unseren Durst stillen. Herr, wir haben das heute Morgen erkannt. Du bist das Leben und du hast das Wasser des Lebens. Du bist die Quelle des Lebens und wir kommen heute Morgen und trinken von dir. Und wir sagen dir, Jesus, du bist genug. Du bist alles, was wir im Leben brauchen. Alles andere sind nur billige Imitate vom Leben, aber du hast das Leben, Jesus. Und wir kommen zu dir und empfangen dich heute Morgen und sagen, fülle unser Herz mit deinem Leben. Fülle uns ganz neu. Herr Jesus, alles, was da war gestern und in letzter Woche, alles, was uns von dir trennt, Jesus, wir bringen es jetzt an dein Kreuz.
all unsere Sünden, Herr, all unsere schlechten Entscheidungen. Jesus, wann immer wir losrennen und zu falschen Dingen rennen, um zu trinken. Jesus, wir bitten dich um Vergebung. Herr Jesus, wir sagen, das hat keine Kraft. Wir wissen, es macht uns nicht satt, sondern es lässt uns durstig sein. Und wir kommen zu dir und trinken. Du bist alles, was wir im Leben brauchen. Jesus, erfülle unsere Herzen mit deiner Gegenwart. Wir sehnen uns nach mehr von dir in unserem Leben. Jesus, und ja, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich will das, ich will Jesus, ich habe Durst, ich habe heute erkannt, ich trinke falsch, ich bin an falschen Orten und ich brauche Jesus, damit mein Durst gestillt ist. Wenn das heute Morgen dein Punkt ist, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir ein Gebet zu beten. Ich gebe dir die Worte, du betest sie einfach nach. Sag gemeinsam, Herr Jesus Christus, wir hören die Einladung, zu dir zu kommen und zu trinken. Und das tun wir jetzt. Wir empfangen dich. Komm, Jesus, in mein Herz und erfülle mich mit deinem Leben. Ich bin durstig nach dir und ich will dich. Ich sage ja zu dir. Sei du mein Gott, sei du mein Herr, sei du mein Leben. Danke, dass heute mein Leben anders ist, weil zum allerersten Mal mein Durst gestillt ist. Danke, Jesus. Ich bin dein Kind. Im Namen Jesu. Und Vater, ich bete für jeden, der das gerade zum allerersten Mal vielleicht gebetet hat, dass sie das nun erleben, dass sie die Kraft deines Geistes empfangen. Vater im Himmel, und erleben, wie das Leben nun neu wird in dir, sie angekommen sind bei einem wunderbaren Leben mit dir. Im Namen Jesu. Amen. Amen.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.